Liebe Brüder und Schwestern, ich freue mich, dass ihr in so großer Zahl gekommen seid. Wir haben heute Morgen das Thema Kirche wohin und dann im zweiten Teil Ökumene wohin. Und morgen habe ich noch das dritte Thema Evangelikale wohin. Wir haben das bewusst in dieser Reihenfolge aufgebaut, damit ihr Schritt für Schritt versteht, was zurzeit sich ereignet. Ich möchte lesen zum Thema Kirche wohin oder evangelische Kirche wohin. Ein Wort aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 2. Und das Wort Gottes, es gilt ja für Israel, aber auch für unsere Zeit, gerade auch was hier zu lesen steht. Jeremia 2, ab Vers 8. Die Priester sagten nicht, wo ist der Herr? Und die für das Gesetz zuständig waren, achteten mich nicht. Und die Hirten führten die Leute von mir weg. Und die Propheten weissagten durch Baal und hingen an den unnützen Götzen. Darum muss ich noch immer mit euch und mit euren Kindeskindern rechten, sagt der Herr. Geht hin in die Inseln Kittim und schaut und sendet nach Keda und passt genau auf und schaut, ob es dort so zugeht, ob die Nationen ihre Götter auswechseln, obwohl sie doch keine Götter sind. Und mein Volk hat doch seine Herrlichkeit gegen einen unnützen Götzen ausgewechselt. Sollte sich doch der Himmel davor entsetzen, erschrecken und sehr erbeben, sagt der Herr. Denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich hier und da ausgehauene Brunnen oder Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Ich möchte nochmal mit uns beten und bitten, dass wir dazu aufstehen. Allmächtiger, heiliger Gott, wir sind sehr betrübt, wenn wir sehen, was sich zurzeit ereignet in vielen Kirchen und Freikirchen. Und bitten dich, dass du doch den Himmel zerrissest und eingreifest, Herr, und noch viele herausführst aus Babylon. Herr, lass auch diese Tage dazu dienen, dass jeder Einzelne, der dich und dein Wort noch liebt, zugerüstet und gewarnt wird vor den Entwicklungen, die uns überrollen in der Endzeit. Herr, erbarme dich und leite uns jetzt durch deinen Heiligen Geist, alles recht zu hören und danach zu tun. Amen.
Amen.
Evangelische Kirche wohin oder die gegenwärtige Unterwanderung der evangelischen Kirchen. Was ist bloß in der evangelischen Kirche los? So fragen viele Zeitgenossen mit Verwunderung. Segnung homosexueller Partnerschaften. Ergänzung des Vaterunsers durch ein Mutterunsere. Reden von Jesa Christa und Heilige Geistin. Einseitige politische Stellungnahmen. Gemeinsame Veranstaltungen mit Moslems, Buddhisten und Angehörigen anderer Religionen. Gleichzeitig die Entlassung oder Nichtübernahme von gläubigen Pfarrern. Das sind nur einige Schlaglichter aus der Presse in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wie konnte es dazu kommen? Was steckt dahinter? Gibt es eine gezielte Strategie zur Unterwanderung evangelischer und anderer Kirchen? Und wie können sich Gläubige in dieser Situation verhalten? Darum soll es in dieser Stunde gehen. Zunächst möchte ich einiges sagen, exemplarisch über die Situation vieler evangelischen Kirchen heute im In- und Ausland. Und zwar möchte ich das betrachten anhand der biblisch-reformatorischen Hauptartikel. Die Hauptartikel ist die Lehre über die Bibel, über Gott, über Christus, über die Erlösung, über die Gemeinde, über das Heil, über die Endzeit und so weiter. Ja, anhand dieser Artikel exemplarisch, wie weit evangelische Kirche abgewichen ist. Wenn ich jetzt hier von evangelischer Kirche rede, dann meine ich insbesondere die Kirchenleitungen und nicht jeden evangelischen Christen. Das muss man natürlich immer bedenken, auch wenn ich über Katholizismus im zweiten Teil heute Morgen rede, ist nicht jeder einzelne Katholik, sondern das System als solches gemeint. Also die Situation vieler evangelischen Kirchen heute. Die evangelischen Kirchen in vielen Ländern haben sich heute sehr weit von ihrer biblisch-reformatorischen Grundlage entfernt. Gewiss ist die Kirche eine allezeit zu reformierende Kirche, aber heute ist der Graben zur biblischen Norm sehr groß geworden. Eine Reformation ist deshalb innerhalb des Protestantismus notwendiger denn je, falls sie überhaupt noch im großen System möglich ist. Dazu komme ich am Schluss. Nach biblisch-reformatorischer Sicht ist die Kirche eine Schöpfung des Wortes Gottes. Creatura verbi Dei oder verbi divini. Wenn ich jetzt Martin Luther öfter zitiere, heißt das nicht, dass ich Lutheraner wäre, aber ich zitiere ihn deshalb, weil er innerhalb der evangelischen Kirche als der Begründer Anerkennung genießen müsste, In Wirklichkeit tut das aber nicht mehr. Das nur vorweg. Also ich zitiere Luther nur deshalb so oft, weil ich auch an die evangelische Kirche noch diese Botschaft richten möchte, vielleicht ein letztes Mal. Martin Luther schreibt, wo das Wort ist, da ist die Kirche. Ubi est Verbum, ibi est Ecclesia. Weimarer Ausgabe, Band 39, Teil Band 2, Seite 176. Auch im Augsburger Bekenntnis wird Kirche definiert als Versammlung der Gläubigen, in der das Evangelium rein gelehrt und die Sakramente dem Evangelium gemäß verwaltet werden. Confessio Augustana, Artikel 2. Das sind immer noch die Bekenntnisse, die formell in den evangelischen Kirchen gelten. Auch Calvin führt Ähnliches aus und sagt, überall, wo wir wahrnehmen, dass Gottes Wort lauter, also rein gepredigt und gehört wird und die Sakramente nach der Einsetzung Christi verwaltet werden, lässt sich auf keinerlei Weise daran zweifeln, dass wir eine Kirche Gottes vor uns haben. Das Wort Sakramente, darauf gehe ich jetzt hier nicht ein. Mir geht es vor allem um das Wort Gottes. Also jedenfalls, Kirche ist eine Schöpfung des Wortes Gottes. Das sagen die Reformatoren übereinstimmend. Auch die Täufer und andere Reformatoren, Menno Simons und so weiter, sind sich alle einig. Nur die Frage ist, wie wird das Wort Gottes heutzutage ausgelegt, benutzt, bibelkritisch relativiert? Die Kirche hat sich weithin selber des Wortes Gottes beraubt, insbesondere seit dem Zeitalter der Aufklärung, wo sich die selbstherrliche Vernunft über Gottes Offenbarung gestellt hat. Die Bibelkritik hat sich des Wortes Gottes bemächtigt. Das heißt, der Mensch hat sich über Gott gestellt. Ich habe selber 7 Jahre Theologie studiert und weiß, wovon ich rede, was man da alles zu hören bekommt. Gottes Wort wird gegen seinen Selbstanspruch wie ein bloßes Menschenwort behandelt und büßt damit für viele seine Autorität ein. Wer aber die Bibel wirklich liest, so wie sie da steht, der hat viel Segen davon und er kennt auch, dass es über 6000 Verse mit Prophetie gibt, was sich alles genauso erfüllt. Es ist wirklich Gottes Wort, kann ich jetzt hier nur erwähnen. Es sind also Blindenleiter, die das abstreiten. Ich habe kürzlich nochmal referieren dürfen vor einer größeren Zahl landeskirchlicher Theologen und habe auch das Argument gebracht mit den vielen erfüllten Prophezeiungen. Völliges Unverständnis und einer sagt, im Telefonbuch stehen ja auch viele erfüllte Prophezeiungen. Also eine völlige Blindheit für Prophetie, ja. Man erkennt gar nicht mehr, was der Unterschied zwischen einem Telefonbuch ist, wo Menschen irgendwelche Zahlen eintragen und wie in der Bibel Gott über Jahrtausende hinweg Zukunftsprophetie mitteilt. Sage ich auch deshalb, weil wir jetzt hier bei einer Endzeitkonferenz sind. Nun, es ist eine Decke der Verblendung über viele gefallen. Eine endzeitliche Entwicklung. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf hat gedichtet, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Ist in Herrnhut auch noch so? Einer ist hier aus Herrnhut. Wird das Wort noch ernst genommen dort?
Gesungen wird es noch.
Das Lied. Ja, wir sehen, es ist Endzeit. Ja. Vielen ist es nicht bewusst, dass die Bibelkritik letztendlich einer Haltung des Skeptizismus entstammt, um es deutlicher zu sagen, des Unglaubens. Die Fähigkeit Gottes, sich etwa durch Zukunftsprophetien zu offenbaren und Wunder zu tun, wird für unmöglich bzw. mit der autonomen Vernunft nicht für vereinbar erklärt. Aber das steht im Gegensatz etwa, wenn es heißt im Psalm 72, Vers 18, gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut, der sich offenbaren kann, der übernatürliche Erkenntnis schenken kann in seinem Wort. Und dann kommen wir jetzt von der Bibliologie zur Theologie, im eigentlichen Sinn zur Gotteslehre. Ich habe ja gesagt, die Hauptartikel, Bibellehre, jetzt die Gotteslehre. Hinter diesem bibelkritischen Verstehenslehre, man sagt hier Hermeneutik, steht letztendlich ein falsches Gottesbild, nämlich ein machtloser Gott, der keine Möglichkeit hat, einzugreifen in den Weltenlauf, sich zu offenbaren. Und letztendlich der Unglaube. Atheistische Methoden in der Theologie, so hat sogar schon Adolf Schlatter, obwohl der selber noch gemäßigt bibelkritisch war, leider argumentiert, er hat von atheistischen Methoden gesprochen und damit hat er recht. Wenn man das Tröllsche Prinzip von Analogie, Kritik und Relation sieht, ja, das sind also Dinge, die aus der Erfahrungswissenschaft kommen, denn die dann über Gottes Offenbarung gestellt werden. Ich erwähne es jetzt nur hier für die Fachleute. Aber wir erkennen, liebe Geschwister, die Bibelfrage ist im Grunde eine Gottesfrage. Die Frage, ob wir Gott wirklich als lebendigen Gott und Herrn sehen oder nur als philosophisches Prinzip, so wie der Philosoph Hegel und andere, die heute sehr einflussreich in der Theologie und Philosophie sind. Die Bibelfrage ist eine Gottesfrage, letztendlich der pure Atheismus. Auch wenn man noch von Gott redet, aber wir werden gleich hören, selbstgemachte Götzen, wie auch der Prophet Jeremia klagt. Sie haben den lebendigen Gott vertauscht gegen ihre Götzenbilder, philosophischer Art, soziologischer Art, politischer Art, psychologischer Art, bis hinein in die Evangelikalen heutzutage. Mit der Gotteslehre hängt die Christologie, die Lehre von Christus, untrennbar zusammen. In altkirchlicher Zeit gab es schon viele Ketzereien, etwa den Arianismus. Arius, dieser Presbyter, hatte gesagt, dass Christus nicht der Sohn Gottes sei in Ewigkeit, sondern nur ein geschaffenes Wesen, aber immerhin noch übernatürlicher Art, hat er gesagt, so wie ein Engel praktisch. Aber heute, die kritischen Theologen, sie haben Christus nur noch zu einem Menschen degradiert. Fragt einmal manche Pfarrer oder Pfarrerinnen, gibt es ja laut Bibel gar nicht Pfarrerinnen, aber ja, nominell gibt es heute alles. Und da wird Jesus nur noch gesehen als Sozialrevolutionär, Befreiungsprediger, Friedensprediger, vielleicht noch als Vorbild in manchen ethischen Fragen oder auch nicht, je nachdem, wie man es gerade möchte. Ja. Und aber keineswegs als der Sohn Gottes, beziehungsweise Gott in der zweiten Person der Dreieinigkeit. Und solche Ansichten, das ist das Schlimme, werden im Raum der evangelischen Kirche nicht nur geduldet, sondern von einflussreichen Theologen auch massiv vertreten. Vor allem auch auf Kirchentagen, unwidersprochen vertreten. Dagegen wird in der Heiligen Schrift deutlich betont, das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. 1. Johannes 5, 9 folgende. Das heißt, solche sogenannten Theologen, die im Grunde nur noch Anthropologen sind, also Lehrer vom Menschen, aber nicht von Gott, sie haben, und es sagt Gottes Wort so, keine himmlische Verheißung. Sie haben nicht das Leben. Dann die Lehre von der Sünde, griechisch die Hamartiologie. Die Lehre von der Sünde und die Lehre vom Heil, die Soteriologie. Vielleicht habt ihr die Begriffe schon mal gehört, wer sich ein bisschen mit Literatur beschäftigt. Nun, man muss sich jetzt nicht wundern, wenn man Gottes Wort kritisiert, wenn man Gott und seinem Sohn Jesus Christus keine übernatürliche Wesenheit und Wirksamkeit zutraut, dann ist ganz klar, dass der Mensch mit sich allein bleibt. Mit seiner Schuld und Erlösung bleibt er auf sich allein gestellt. Und da bleibt ihm nur übrig, auf den angeblich guten Kern zu vertrauen. In mystischer Weise. Bruder Eberzeus arbeitet schon lange an einem Buch über Mystik. Ja. Es bleibt ihm nur übrig, seine sündhafte Verdorbenheit und Verlorenheit zu übertünchen und sich krampfhaft um seine Selbsterlösung zu bemühen. Und deshalb haben immer mehr Selbsterlösungssysteme Einzug gehalten in den Kirchen, aber auch da auch die Bibelkritik bei den Evangelikalen eingedrungen ist, die werden morgen drüber reden, so Gott will und wir leben, auch da immer mehr Selbsterlösungs- und psychologische Bücher. Als Beispiele seien genannt, gerade im Raum der evangelischen Kirche sehr verbreitet, eine sogenannte feministische Bluttheologie. Und Entschuldigung, wenn ich es jetzt hier so zitiere, die das Heil erwartet aus den Kräften der Frau in ihrem Menstruationsblut anstatt von Jesus Christus. Dann eine Befreiungs- und Revolutionstheologie, die ihre Hoffnung auf die Kraft gesellschaftlicher Gruppen und deren revolutionären Kampf richtet. Und eine Psychotheologie, in Anführungsstrichen, die Heilung erwartet aus dem menschlichen Selbst und entsprechenden Psychotechniken, etwa gruppendynamischer Art. Aber allen solchen und vielen weiteren ähnlichen Bestrebungen ist das Wort des Apostels Petrus entgegenzuhalten, dass er dem Hohen Rat zugerufen hat, im Blick auf Jesus Christus. Er sagte, in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden, als allein der Name Jesus Christus. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und nun kommen wir zur Ethik oder Moral. Wo der Glaube an Gott und seine Macht verloren geht, kommen die Dämonen durch die Hintertür herein. Und so ist es ganz klar, dass jetzt, erst jetzt, wo schon die Spitze des Eisbergs erreicht ist, Einzelne auch in eurer Landeskirche aufgewacht sind. Nur Einzelne leider. Ja. Endzeitliche Verblendung. Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Die Unterwanderung läuft ja schon seit vielen Jahrzehnten. Ich selber bin 98 ausgetreten, auch viel später als manche anderen Brüder, die das schon in den 60er Jahren durchschaut haben. Damals waren die ersten Kongresse Bekenntnisbewegung, wo man versucht hatte aufzuhalten. Inzwischen haben auch die Brüder weitgehend resigniert oder sind verstorben. Jetzt, nachdem die Spitze des Eisbergs erreicht ist und es an sich kaum noch eine weitere Steigerung nach unten geben kann, jetzt treten Einzelne aus. Auf dem Gebiet der Ethik sind jetzt Entwicklungen zu beobachten, die in ihrem Ausmaß und ihrer Wucht nur als dämonisch inspiriert beurteilt werden können. Ein Dammbruch ungeahnten Ausmaßes ist in den letzten Jahrzehnten in Gesellschaft und Kirche vieler Länder erfolgt. Zusammenfassend sei nur genannt, der ständig abnehmende Widerstand gegen die Kindestötung im Mutterleib, insbesondere in den evangelischen Kirchen. Da ist die katholische noch etwas konservativ, obwohl die natürlich dogmatisch in vielem völlig daneben liegt. Anderer Punkt. Weiter die wachsende Duldung und zum Teil bereits Segnung homosexueller Lebensformen. Und eben auch das weitgehende Fehlen klarer kirchlicher Stellungnahmen. Wischiwaschi-Erklärungen gibt es viele, auch in Freikirchen. Aber klare Stellungnahmen, biblischer Stellungnahmen zu Themen wie etwa freie Liebe, unehelichem Zusammenleben, Pornografie, Polygamie, Inzest und Euthanasie. Die Heilige Schrift warnt deutlich vor solchen Verirrungen, indem es in Römer 1 heißt, darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Man versucht sogar noch solche klaren Worte zu relativieren, obwohl es klarer nicht mehr gesagt werden kann, was hier gemeint ist. Anstatt den etwa von sexueller Perversion betroffenen Menschen zu helfen und sie auf die heilende und befreiende Liebe Gottes hinzuweisen, sind die evangelischen Kirchen in einer leider wachsenden Zahl von Ländern dabei, deren Perversion gut zu heißen und sie in ihrer Sünde und Verlorenheit zu lassen. Verlorenheit zu lassen. Eine solche Haltung, das muss klar gesagt werden, ist selber pervers, verdreht. Sie lässt sich nur als Zeichen endzeitlicher Verblendung und Gerichtsreife verstehen. Wenn man noch zusätzlich die besonders in homosexuellen Kreisen bestehende AIDS-Seuche in Betracht zieht, wobei wir natürlich jedem Betroffenen helfen möchten, medizinisch und seelsorgerlich, das ist ganz klar, auch jedem betroffenen Homosexuellen seelsorgerlich helfen möchten. Aber wenn man noch das zusätzlich einbezieht, auch diese Seuche, die ja ein deutliches Warnsignal Gottes ist, gerade was sexuelle Übertragbarkeit angeht, dann wird man unweigerlich an folgendes Wort aus der Heiligen Schrift erinnert, aus Offenbarung 9, Vers 20 und 21. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Auch nicht von ihrer Unzucht. Liebe Geschwister, in diesem Zitat ist auch die Rede von Unzucht, aber auch von bösen Geistern, denen sich Menschen in der endzeitlichen Situation zunehmend öffnen. Wenn wir nun das Gebiet betrachten der Pneumatologie, das ist die Lehre vom Heiligen Geist, dann sehen wir, dass diese bösen dämonischen Geister immer frecher und ungeschminkter in den Raum evangelischen Kirchen eingedrungen sind. Am gefährlichsten, weil verführerischsten dürfte dabei die Behauptung sein, dass der Geist Gottes, und so ist immer wieder zu hören auf Kirchentagen und ökumenischen Veranstaltungen, dass der Geist Gottes In allen Religionen wirke derselbe Geist Gottes. Ist das so? Frage euch als Bibelkenner. Auf keinen Fall. Wir können die ganze Bibel lesen, von vorne bis hinten. Überall die Warnung davor, das erste Gebot zu übertreten und andere Götter neben Yahweh, dem einzig wahren Gott, anzubeten. Das ist der Gott Israels und der Vater Jesu Christi in einem. Nur ihn dürfen wir verehren, keinen anderen Gott. Aber es wird behauptet, der Heilige Geist als die dritte Person der Dreieinigkeit sei geradezu identisch mit den Geistern des Hinduismus, Shintoismus, der afrikanischen und indianischen Stammesreligionen. Und auch in den Religionen Mohammeds, Buddhas, Zarathustras und vieler anderer Menschen offenbare sich derselbe göttliche Geist, der im Judentum und Christentum verehrt werde. Aber wenn wir wirklich mal, ich kenne mich ja ein bisschen aus mit Religionswissenschaft, diese ganzen Schriften vergleichen, sehen wir, dass unüberbrückbare Unterschiede sind im Gottesverständnis, im Erlösungsweg, in der Ethik auch zum Großteil und so weiter. Ja, das kann ich jetzt hier nur andeuten. Vor allem aber warnt die Heilige Schrift durchgehend vor jeder Art der Religionsvermischung. Ich werde nachher beim Thema Ökumene noch darauf eingehen. Hier nur ein Zitat. Wie stimmt Christus mit Belial, also mit dem Teufel, überein? Oder was für einen Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemeinsam mit den Götzen? Geht aus von ihnen und sondert euch ab. 2. Korinther 6. Und nun kommen wir zur Lehre von der Gemeinde, zur Ekklesiologie. Auch hier sind klare biblische Maßstäbe verloren gegangen, sodass die Kirche, aber leider auch viele evangelikale Gemeinden, kaum noch von der Welt unterscheidbar sind. Ich sage dazu immer nur einen Satz. Wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt. Das ist das, was viele, die mit Willowkrieg und Saddleback und Emerging Church und auch natürlich mit diesen kirchlichen Bewegungen verbunden sind, leider nicht mehr erkennen können oder wollen. Je zeitgemäßer und weltoffener die Kirche sein will, desto mehr steht sie in Gefahr, ihr eigenes und eigentliches Wort zu vergessen, das sie einer atheistischen und verunsicherten Bevölkerung schuldig ist. Wer sich Tagesparolen der Politik von links und von rechts zum Programm macht, verlernt allzu leicht das Hören auf das ganz andere Wort Gottes, das von oben kommt und nicht von links und nicht von rechts. Es droht die Verweltlichung, das heißt die Auflösung in die Welt hinein. Man spricht auch von Säkularisierung. Und damit macht sich die Kirche selber überflüssig, was dann auch die hohen Austrittszahlen beweisen. Nur ein Beispiel, in meiner Heimatstadt Pforzheim stehen inzwischen 4 kirchliche Gemeindehäuser leer. Und wir haben jetzt ja angefragt als Bibelgemeinde, ob wir vielleicht eines davon kaufen könnten. Es wäre nur ein Kaufvertrag, sonst haben wir nichts mit zu tun. Aber nein, weil wir nicht in der Ökumene sind, ist das unmöglich. Sie werden jetzt lieber abgerissen, die Häuser. Und dann sagt die Kirche, sie hat zu wenig Geld. Ja. Das nur als ein Beispiel. Schon vor 20 Jahren haben 16 von 19 Kirchengemeinden in Pforzheim eine Kollekte gesammelt. Wofür? Für den Kronleuchter in der neu erbauten Moschee. Das sind alles Schlüsselerfahrungen. Vielleicht versteht er mich besser, wenn ich sage, warum ich damals schon ziemlich früh ausgetreten bin. Ich habe ja selber Theologie studiert, liebe Geschwister, und weiß von den Studentenkollegen, welche Geister da alles dabei waren. Wir hatten einen Vikarskurs, da waren wir 30 zukünftige Pfarrerinnen oder Pfarrer. Mit 2 von denen konnte ich mich zum Gebet treffen, mit allen anderen 27 konnte man nicht gemeinsam beten. Ja, aber die wurden alle übernommen und wir 3 nicht. Also so ähnlich ist verlaufen. Also bloß, dass ihr wisst, es gibt schon noch Pfarrer an einzelnen Stellen, die wirklich gläubig sind. Das wollen wir nicht bestreiten. Aber es war jetzt die Badische Kirche. In Sachsen ist vielleicht noch ein bisschen später alles zeitverschoben. Aber das war schon in den 90er Jahren. Inzwischen sind wir bei 2014 angekommen. Und nun die Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen oder von der Endzeit. Da wurde natürlich die Wiederkunft Jesu und alles, was damit zusammenhängt, schon längst herausgestrichen aus dem Glaubensbekenntnis. Durch wen insbesondere? Welchen Theologen, in Anführungsstrichen Theologen? Bultmann, ja? Vielleicht schon gehört, Rudolf Bultmann, der Zerstörer. Er war sehr einflussreich für viele Theologengenerationen und hat alles entmythologisiert. wie man so schön gesagt hat. Man muss die Bibel gar nicht entmythologisieren, weil es kein Mythos ist, sondern Realität. Märchen fangen immer so an, es war einmal. Steht in der Bibel auch irgendwo, es war einmal ein Abraham. Ja? Nein, es heißt zur Zeit da und dort an jenem Ort zu jener Zeit. Es sind überall ganz genaue historische und geografische Angaben. Wenn aber die Wiederkunft Jesu gestrichen wird, aus der Heiligen Schrift sozusagen, dann muss man natürlich selber das Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufbauen. Und genau das ist das Programm. Schaut einmal in vielen evangelischen Kirchen, da heißt das Programm konziliarer Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Ich bin auch für Umweltschutz, aber das ist eine Ersatzreligion geworden. Man wartet nicht mehr auf den wiederkommenden Herrn Jesus, sondern jetzt will man selber hier die Gesellschaft verändern. Ne? Gesellschaftstransformation auch bei den Evangelikalen, Emerging Church, genauso gefährlich. Natürlich wollen wir hier das Gute tun und den Menschen auch diakonisch helfen, ja? Aber das ist erst der zweite Schritt nach der Bekehrung und Wiedergeburt. Wir dürfen dabei die Rettung der Seele nicht vergessen. Das ist das Grundlegendere. Das andere ist dann die Folge, natürlich. Aber hier will man den zweiten Schritt ohne den ersten tun. Die Veränderung der Gesellschaft ohne Veränderung des menschlichen Herzens durch den Geist Gottes, durch Bekehrung und Wiedergeburt. Versteht ihr, ja, diesen gravierenden Unterschied? Und das kann nur schief gehen. Und deshalb kommen die ganzen Ideologien, die Weltanschauungen hinein und ersetzen das Wort Gottes in den Kirchen. Den Theologiestudenten wird ja an den meisten Fakultäten der Kinderglaube, wie man so schön sagt, systematisch ausgetrieben und durch die rationale Vernunft ersetzt, die dann sich über Gott und sein Wort stellen möchte. Welche Anmaßung. Es war Gnade, dass Gott mich davor bewahrt hat. Ich habe damals praktisch doppelt studiert, deutsche Theologie und für mich selber noch amerikanische bibeltreue Literatur gelesen. Damals gab es noch nicht viel Deutsche in den 70er Jahren und 80er Jahren. Aber der Herr hat mich durchgetragen und ich habe den Glauben nicht verloren im Studium. Aber ich würde es heute keinem raten, da ungeschützt in sowas hineinzugehen. Ja, wir sehen also, dass Kirche immer näher an die Welt herangerückt ist. Und es erfüllt sich, 1. Petrus 4, Vers 17, das Gericht beginnt am Hause Gottes. Jetzt habe ich leider schon Halbzeit, weil wir haben ja eine Pause um halb. Deshalb muss ich etwas beschleunigen. Wie eine Reformation aussehen könnte, dazu möchte ich doch etwas sagen. Es gibt Ähnlichkeiten zur Situation, zur Zeit der Reformatoren Luther, Zwingli, Calvin, Simons und so weiter. Auch damals war die Kirche, und zwar die römisch-katholische Kirche, verweltlicht. Die Bibel war durch das Papsttum weithin außer Kraft gesetzt. Die Welt war durch Luxus und Pomp in die Kirche eingedrungen. Der Ablass war ein Symptom für billige Gnade und Geldmacherei. Und Kirche und Staat waren weithin identisch durch Kirchenfürsten und Papstherrschaft. Zum Teil bis heute. Und das tausendjährige Reich war vorweggenommen worden in Gestalt der katholischen Kirche. Seit Augustin wurde das gelehrt im 4. Jahrhundert. Heute ist es noch viel schlimmer geworden in allen Kirchen, auch gerade in der evangelischen. Die Glaubensfundamente wurden total ausgehöhlt. Sagte man früher, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt, so gibt es heute gar keine Hölle mehr für die evangelische Theologie. Etwa Frau Kessmann hat es jetzt wieder in einem Interview gesagt. Übrigens gerade meine Studienkollegin Margot Kessmann wurde jetzt von den Pietisten in Württemberg eingeladen, ein Grußwort zu sagen beim Christustag, wie das jetzt ja heißt. Ja, also sieht man, wie die Konturen immer mehr sich auflösen. Als Reformationsbotschafterin. Da weiß man schon, welche Reformationsbotschaft kommen wird, nämlich die Vermischung mit der katholischen Kirche 2017. Das ist das Programm, was man sich auf die Fahnen geschrieben hat. Nun jedenfalls, wie könnte eine Reformation aussehen? Sie müsste zur Buße, zur Umkehr führen. Die erste der 95 Thesen Martin Luthers lautete, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein sollte. Die Reformation war eine Bußbewegung, auch wenn sie dann als beim älteren Luther zum Teil in diese kirchenfürstlichen Bahnen geleitet wurde, was sehr verhängnisvoll bis heute sich auswirkt. Es gibt in der Bibel keine Volkskirche, sondern nur Jüngergemeinde. Nur wer sich bekehrt hat und wiedergeboren ist, gehört zur Gemeinde. Und nicht wer irgendwie eine formale Mitgliedschaft bekommen hat. Also eine Bußbewegung. Das haben alle Reformatoren betont. Luther, Calvin, Menno Simons. Ich kann das jetzt aus Zeitgründen nicht zitieren. Aber Georg Steinberger, der bekannte Autor, schreibt in seiner kleinen Schrift Buße, ein himmlisches Geschenk. Bekennen und lassen ist der biblische Weg. Buße tun heißt, über sich selbst den Stab brechen, sich als einen Verfluchten beiseite setzen lassen und den Platz, den unser eigenes Ich bis jetzt eingenommen hat, dem Gekreuzigten einräumen. Ihm den höchsten Platz in unserem Leben geben, wie Gott ihm den höchsten Platz gegeben hat zu seiner Rechten. Unser Ich kann nur beiseite gesetzt werden durch das Ich des Gekreuzigten. Nur wenn Christus die Stelle deines Ich einnehmen darf, wirst du befreit bleiben von deinem Ich. Und das, Zitat Ende, das widerspricht allen Selbsterlösungsbemühungen und gibt Christus den ersten und einzigen Platz in unserem Leben und auch in den Kirchen, die das noch übernehmen. Und dann natürlich dann die vier Sola, die vier allein. Allein die Heilige Schrift, allein Jesus Christus, allein die Gnade und allein der Glaube. Allein die Heilige Schrift, das heißt die Bibel ohne Abstriche oder Zusätze, ohne eine ihr neben- oder gar übergeordnete Lehrtradition wie in der katholischen Kirche, ohne Angleichung an den Zeitgeist, ohne die heute beherrschend gewordene historisch-kritische Bibelauslegung. Luther sagte, ich zitiere jetzt wieder bewusst Luther, Gottes Wort soll Artikel des Glaubens stellen und sonst niemand, auch kein Engel. Und wir müssen die Propheten und Apostel lassen auf dem Pult sitzen und wir Hieniten zu ihren Füßen hören, was sie sagen und nicht sagen, was sie hören müssen. Zitat Ende. Allein die Heilige Schrift. Allein Jesus Christus. Und zwar der Jesus, wie ihn die Bibel bezeugt, nicht ein selbstgemachter Sozialrevolutionär oder ähnliches. Der Sohn Gottes. Jesus ohne die Heiligen, ohne die Mutter Gottes oder Himmelskönigin, die sogar von Katholiken zur Miterlöserin eingesetzt werden will, oder so, nicht will, sondern soll. Ja. Jesus ohne Zusatz wie Jesus und oder Jesus, ja, aber auch noch andere dazu. Nein, Jesus allein. So sagte auch Luther. Ich weiß nichts und will nichts wissen in göttlichen Sachen, ohne allein von meinem Herrn Christo. Der soll allein alles sein, was meine Seligkeit betrifft und zwischen Gott und mir zu handeln ist. Und dann allein die Gnade, allein der Glaube, ohne eigene gute Werke. Die Werke sind die Folge des Glaubens, aber nicht, die dienen nicht zur Miterlösung, wie es im Katholischen etwa gelehrt wird. Es ist ja Glaube und Werke dienen zur Erlösung. Der biblische Christ glaubt an den Herrn Jesus, ist in der Glaubensbeziehung mit ihm und tut dann die guten Werke als Frucht des Glaubens. Ja, auch in den neuen 95 Thesen aus dem Jahr 1996 haben wir Folgendes formuliert. Allein Jesus Christus soll der Herr sein, nicht andere Herren, nicht Religionsstifter oder Ideologen. Allein das Wort Gottes, das in der Bibel niedergelegt ist, soll gelten, nicht andere Worte, Offenbarungsquellen und Ideologien. Allein aus Gnaden und durch den Glauben werden wir gerettet, nicht durch Selbsterlösungstechniken, Wiederverkörperungsvorstellungen und den frevelhaften Versuch, den umfassenden Heilszustand des Reiches Gottes durch die schwärmerische Erwartung eines aus eigener menschlicher Kraft errichteten Weltfriedensreiches vorwegzunehmen. Zitat Ende, These 52 bis 54. Reformation heißt also Rückkehr zu den biblisch-reformatorischen Grundlagen. Nun, das kann nur beim einzelnen Gläubigen beginnen. Ich habe nicht mehr viel Hoffnung, dass es bei den Kirchen insgesamt noch geht, aber beim einzelnen Gläubigen sollte Einheit der Gläubigen in wesentlichen Dingen sein, aber immer nur auf Grundlage der Heiligen Schrift. Keine falsche Einheit, keine falsche Ökumene, natürlich gar nicht. Und Bibelkritik sollte tabu sein für uns. Wir sollten uns unter und niemals über das Wort Gottes stellen. Und auch Gemeindezucht müsste notwendig sein, dass Irrlehrer und offen unmoralisch Lebende aus den Gemeinden ausgeschlossen werden können, selbst wenn es sich dabei um Oberkirchenräte, Kirchenpräsidenten oder Bischöfe handeln sollte. Und das ist leider heute oft der Fall. Aber wer hat noch die Kraft, als Mensch sie auszuschließen? Wenn man eine Kirche nicht mehr reformieren kann, dann muss man sich davon trennen. Es gibt den schönen Satz, erst auftreten und dann austreten. Das ist die Konsequenz vom Gewissen her. Jetzt werde ich als Drittes noch kurz sagen, warum eine Reformation heute schwierig ist, vor allem was die Landeskirchen betrifft und auch viele Freikirchen. Erstens sind die kirchlichen Leitungsgremien und kirchlichen und staatlichen Ausbildungsstätten weitesthin von liberalen, besser gesagt scheinliberalen Kräften besetzt. Warum sage ich scheinliberal? Nun, die grenzen natürlich Bibeltreue konsequent aus. Unterwandert worden sogar, kann man sagen, sind die Kirchen. Vor allem seit den 60er Jahren, 68er Bewegung, Marsch durch die Institutionen, Rudi Dutschke. Das hat sich in Kirchen, auch in Gerichten, auch in Pressemedien, auch in die Regierungen hinein fortgesetzt. Der Kampf, den wir zur Zeit in Baden-Württemberg wegen dem Bildungsplan erleben, das wird überall kommen, bei der grün-roten Regierung. Ist dieser Marsch durch die Institutionen. Man will die gesamte Gesellschaft neomarxistisch umkrempeln. Die aus der neomarxistisch geprägten Studentenrevolution der 60er Jahre hervorgegangene Feministen- und Homosexuellenlobby hat Zugang zu den Entscheidungsgremien erlangt. Wie in einer Zangenbewegung werden die Gläubigen von oben, von den Kirchenleitungen, und von unten durch linke und scheinliberale Basisinitiativen bedrängt. Habt ihr das auch schon erlebt, ja, von oben und von unten. Momentan ist keine Änderung dieser Verhältnisse abzusehen, da ja auch Kandidaten für das geistliche Amt entsprechend ausgewählt werden. Ist ganz klar, wie auch der Papst seine Kardinäle gezielt aussucht, so suchen auch die Kirchenleitungen ihre Kandidaten und Kandidatinnen aus für das Pfarramt. Hinzu kommt zweitens, also die Unterwanderung ist der erste Grund, warum es schwierig ist. Zweitens, der Zeitgeist, der weht glaubenstreuen Christen immer heftiger ins Gesicht. Der Trend in unserer Gesellschaft ist Christus- und christenfeindlich. Und das muss uns nicht wundern, denn wir befinden uns ja in der endzeitlichen Situation des Glaubensabfalls und der Gesetzlosigkeit, der Anomia, Matthäus 24, Vers 12, 2. Thessalonicher 2. Die Gebote Gottes, sein Wille und seine Liebe werden mit Füßen getreten. Das macht uns sehr traurig. Und angesichts dieser Lage möchten wir mit Reinhold Schneider ausrufen: Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Das zweite also, der Zeitgeist. Das dritte, die Verheißung der kleinen Schar. Sagt Jesus, dass die Geretteten am Ende eine machtvolle Weltgemeinschaft sein werden? Wer wird die machtvolle Weltgemeinschaft sein? Der Antichrist mit der abgefallenen Religion, der Hure Babylon, Offenbarung 17. Aber über die wirklich Gläubigen sagt der Herr Jesus Folgendes, in Lukas 12, Vers 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Soweit der Herr. Und nicht denen, die das selber anmaßen durch Muskelspielen globaler Art. Es gibt nicht nur eine wirtschaftliche und politische Globalisierung, sondern auch eine religiöse Globalisierung. Und das Programm heißt Eins, ja, dieses Eins-Programm. Es gibt ja auch eine Zeitschrift, die das so nennt. Ihr wisst, was ich meine. Wir leben in der Endzeit und der Glaubensabfall der vielen Einzelnen hat sich summiert zum Glaubensabfall der Kirchen. Die Hure Babylon ist die verweltlichte Kirche, schrieb schon im 19. Jahrhundert der Theologieprofessor Karl August Auberlin im Blick auf Offenbarung 17. Es gibt also auch gläubige Professoren, ja, das ist ganz klar. Und gab, aber so ist die Entwicklung. Ich muss jetzt einiges hier kürzen aus Zeitgründen. Ich möchte aber doch noch darauf eingehen, in der letzten Viertelstunde, wie sich die Gläubigen in dieser Lage verhalten können. Es gilt weiterhin zu glauben, zu lieben und zu hoffen und weiterhin zu beten. Auch für Menschen, die verführt sind und andere verführen. Grundsätzlich sollen wir für alle Menschen beten. Es gibt heute eine zunehmende Zahl blinder Blindenleiter. Aber wir müssen ihnen auch offen widerstehen, etwa indem wir auch die Stimme erheben oder ein Zeichen des Austritts setzen oder auch Leserbriefe schreiben, wie auch immer. Gerade um der Menschen willen, die verführt werden. Die Frage Auftreten oder Austreten stellt sich für viele Christen. Die Antwort kann nicht pauschal gegeben werden, sondern es richtet sich natürlich nach der persönlichen Führung des Einzelnen. Ich kann das keinem hier aufzwingen. Ich habe auch viele Jahre gebraucht, um das wirklich zu erkennen. Nachdem alle Proteste nichts genützt haben, habe ich dann persönlich diesen Schritt 1998 getan. Es gibt immer zwei Faktoren zu berücksichtigen. Erstens die Situation vor Ort, ob da vielleicht noch eine gute, funktionierende, sagen wir, bibeltreue Gemeinde ist. Natürlich abgesehen von den Sakramenten, die sind sowieso nicht bibeltreu, wie die in der Kirche gehandhabt werden, also Taufe und Abendmahl. Abendmahl vielleicht schon noch eher. Das kann ich jetzt hier nur andeuten. Ja. Noch ein ganz anderes Thema. Aber auf jeden Fall, wenn aber sonst die Verkündigung noch weitgehend stimmt, abgesehen von der Taufe und anderen Dingen, dann kann man ja vielleicht sagen, da können wir noch ausharren. Es wird immerhin das Wort Gottes nicht bibelkritisch wegrelativiert. Und solche Pfarrer da nicht im Stich lassen. Das andere ist dann aber auch die gesamtkirchliche Lage. Die gesamtkirchliche Lage. Und der Pfarrer existiert ja nicht nur vor Ort, sondern ist auch Rechenschaft schuldig seiner Kirchenleitung. Auch bei den Abkündigungen, die er macht. Kollekte für den Kirchentag. Und was alles für einen Gewissensdruck auch auf solchen Menschen lastet. Mir hat jetzt wieder ein Pfarrer geschrieben, der vor kurzem rausgemobbt wurde von der Kirche. Er würde ja sofort austreten, aber er kann es nicht tun, weil er sonst die Rente verlieren würde. Ja. Können nicht austreten wegen der Rente. Es gibt auch in Sachsen sogar prominente Beispiele, ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Ja, da wären einige schon ausgetreten. Die können nicht wegen der Rente. Ja. Und da wollen wir auch barmherzig sein. Sie werden ihr Heil deshalb nicht verlieren. Das ist schon klar. Ja. Gott weiß auch das und sieht auch die Situation des Einzelnen. Wer aber nicht durch solche Dinge gebunden ist, nachdem er all diese Dinge jetzt mitverfolgt, in der Presse, in der Öffentlichkeit, ist die Frage, wie lange willst du noch auf beiden Seiten hinken? Ich zitiere nochmal 1. Korinther 6, Vers 14 bis 18. Da steht, ziehe nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was für einen Teil hat der Gläubige mit den Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemeinsam mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret kein Unreines an. Dann will ich euch annehmen und euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Zitat Ende. Das Problem ist, wir verunreinigen uns ja allein schon, wenn wir diese Themen dauernd diskutieren müssen in den Kirchen, die jetzt immer diskutiert werden. Anstatt den betroffenen Menschen zu helfen, soll es als das Normale hingestellt werden und man ist fast nur noch mit diesen Abartigkeiten beschäftigt. Ja. Ist das nicht eine Verschmutzung? Wie gesagt, den betroffenen seelsorgerlich helfen, damit auch sie rein werden, damit sie Buße tun und umkehren, aber uns selber nicht beflecken damit. Das ist der einzige Weg. Und Offenbarung 18, Vers 4 und 5, eine Stelle, die sich auf Babylon, die endzeitliche Hure, bezieht, lautet: Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, damit ihr nicht empfangt etwas von ihren Plagen, denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Es stellt sich also die Frage, ab welchem Punkt mache ich mich teilhaftig fremder Sünden, wenn ich diese zum Beispiel durch meine Kirchensteuern unterstütze, durch mein Schweigen, durch mein Lächeln im Gottesdienst, obwohl da völlig unbiblische Dinge laufen. Ja, ich hoffe, ihr versteht. Ich kann es für mein Gewissen her nicht verantworten. Es geht darum, klare Zeichen zu setzen. Und heute ist es ja, wie gesagt, schon die Spitze des Eisbergs, wenn eine Sünde, die die Bibel sogar als Gräuelsünde bezeichnet, in den Pfarrhäusern schon praktiziert wird. Nicht in allen, ja, aber in zunehmender Zahl von Pfarrhäusern. Mit dem Segen, in Anführungsstrichen, der Kirchenleitungen. Aber Gott kann nichts segnen, was in der Bibel als Sünde bezeichnet wird. Sonst wird alles ins Gegenteil verkehrt. Und das ist wohl auch die Situation heute schon. Ja, Buße zu tun wäre der einzige Ausweg. Und das ist vielleicht ein letzter Bußruf auch an die Betroffenen in den Kirchen. Kehrt um von diesem Weg. Falls jemand diesen Vortrag vielleicht auch akustisch hören sollte. Gott möchte jeden Menschen retten von seinem verlorenen Weg. Und wenn auch hier jemand ist, der noch kein Kind Gottes ist, gilt auch heute die Einladung, komm zu Jesus. Er ist am Kreuz auf Golgatha für dich gestorben, hat dich reingewaschen von aller Sünde und Befleckung. Und wenn du irgendwie gebunden bist an Drogen, an Rauchen, an Alkohol, an sexuelle Perversionen, der Herr Jesus kann auch dich freimachen. Auch heute ist die Möglichkeit zu kommen. Es sind hier viele Brüder, die den Herrn Jesus lieb haben, auch Schwestern. Und ihr dürft einen Menschen eures Vertrauens suchen und euer Herz ausschütten und Buße tun darüber, Reue und diese Dinge bereinigen. Lade ganz herzlich ein, komm zu Jesus. Noch ist der Tag des Heils. Amen. Amen. Ich möchte bitten, dass wir uns erheben zum Gebet. Geliebter Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns reinwäschst von aller Befleckung. Und wir haben sehr ernste Dinge gehört über die Situation in Kirchen, Herr. Herr, sie nennen sich Kirchen, aber was darin geschieht, es ist wie damals in Israel im Tempel, wo greuliche Götzen hineingeführt wurden. Und wir können nur beten, o Herr, schenk noch einmal Umkehr und schenk auch ein Aufwachen bei den wirklich Gläubigen, die da mitlaufen, Herr. Und wenn jemand hier sein sollte, rüttle du wach, Herr, dass wir nicht mit ins Verderben gezogen werden und uns fremder Sünden teilhaftig machen. Herr, schenk Gnade, dass auch diese Endzeitkonferenz dazu dienen, dass Menschen gerettet werden und dass wir alle gestärkt werden im Glauben und auf dem schmalen Weg bleiben bis ans Ziel. Amen.
Amen.
Bitte nehmen Platz. Wir haben jetzt dann eine Pause bis 15:15, wenn ich es richtig weiß.